Ich habe zwei Verse mitgebracht aus dem ersten Petrusbrief, aus dem ersten Kapitel, die Verse 3 und 21. Man kann sie auch mitlesen. So, jetzt sind sie an der Wand. Vielen Dank für die Unterstützung. Ja, sehr spannende und hilfreiche Verse. Da heißt es: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. In der Vers 21, durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Ja, wie schon beschrieben, vielen Dank für die Hinführung, liebe Ingeborg. Wie schon beschrieben, wir leben aktuell in einem Zeitalter der Angst. Der theologische Leiter oder Rektor vom theologischen Seminar in Liebenzell hat kürzlich gesagt, mehr Krise war schon lange nicht mehr. Ich glaube, das können wir alle gut nachvollziehen. Eine Krise jagt die andere oder es sind manchmal mehrere Krisen parallel wie aktuell. In Europa gibt es wieder Krieg. Seit letztem Jahr im Februar, vor rund 6 Wochen, kam ein weiterer Krieg im Nahen Osten hinzu. Parallel dazu haben wir eine Energiekrise, wir haben mit der Inflation zu kämpfen, die Wirtschaft ist am Stottern. Lange nicht mehr war die Welt so unsicher wie aktuell. Und ich glaube, das macht vielen von uns zu schaffen. Und wenn man so ein bisschen zurückschaut auf die letzten Jahre oder auch Jahrzehnte, dann merkt man eigentlich schon lange vor der Covid-19-Pandemie, die ja auch schon ein bisschen zurückliegt, und lange auch vor dem Krieg in der Ukraine war in der westlichen Welt so eine zunehmende Hoffnungskrise auch festzustellen. Fast 2 Jahrhunderte lang war der Westen von der Hoffnung beflügelt, also ausgehend eben auch von der vor 200 Jahren mit dem Aufklärung, genau, richtig. Von da an war man von Hoffnung beflügelt, dass eine stetige Fortentwicklung geben würde bei der Menschheit und dass jeder Mensch sich eine Welt schaffen würde, in der es immer größere Sicherheit, immer mehr Freiheit und dass der Wohlstand immer mehr zunehmen würde. Also das hat jetzt fast so 200 Jahre gedauert, da war man oder viele Menschen waren davon beflügelt. Und über einen längeren Zeitraum hat sich auch der Glaube entwickelt oder das Denken entwickelt, dass im Großen und Ganzen jede neue Generation es immer besser haben wird. Ich denke, das haben wir selber auch gespürt und wahrgenommen, dass es der nächsten Generation besser gehen wird als der aktuellen Generation. Das gehört eben zum europäischen, zu dem Erbe der europäischen Aufklärung. Viele Philosophen und Denker sagten vorher, dass der vom Aberglauben der Vergangenheit befreite menschliche Verstand mit seinem Erfindungsgeist, das ist sehr toll, mit der Wissenschaft und der Forschung unweigerlich immer in eine bessere Zukunft tendieren und auch gehen würde und dass die Menschen das schaffen können. Aber dann kamen im letzten Jahrhundert 2 Weltkriege. Das war erstmal ein Rückschlag für die Anhänger des Denkens und aber das hat sich dann nach den beiden Kriegen wieder weiterentwickelt und dann kam ein ganz wichtiges Jahr, das Jahr 1989. Und da hatte man dann den Eindruck, Mauerfall und auch im Ostblock ist vieles auseinandergebrochen und zusammengebrochen. Und da hat man den Eindruck gehabt, so, jetzt ist der Kalte Krieg, jetzt ist das Ganze zu Ende und jetzt wird es zunehmend besser. Und viele hatten den Eindruck eben, dass dieses große Ringen zwischen Faschismus, Kommunismus und der westlichen Demokratie endlich vorbei wäre und man muss jetzt keine Angst mehr haben vor kriegerischen Auseinandersetzungen. Und dann kam noch in den 90er Jahren dieser Motor des internationalen Kapitalismus hinzu, Globalisierung und viel Wachstum in verschiedenen Ländern, auch in Entwicklungsländern oder in so Schwellenländern. Und man hat so den Eindruck gehabt, das Zeitalter der Angst, das ist jetzt vorbei. Und der Anteil der Menschen, die das glaubten, dass ihren Kindern einmal besser gehen würde, der nahm stetig zu. Im Jahr 2015 hat ein Schriftsteller namens Yuval Noah Hariri hat einen Bestseller geschrieben, Homo Deus. Ich weiß nicht, wer das Buch gelesen hat. Ich habe es jetzt nicht gelesen, ich habe nur so ein bisschen eine Zusammenfassung gelesen. Er argumentiert in seinem Buch, dass die Menschen sich früher nur deshalb an Gott oder an Götter wandten, weil sie selbst keine Kontrolle über die Welt hatten, in der sie lebten. Aber das sei heute anders. Also man überlege, vor 8 Jahren wurde das so geschrieben und behauptet. Also der Schriftsteller behauptet, dass es der Menschheit in den letzten Jahrzehnten gelungen wäre, Probleme wie Hunger, Krankheiten und auch Krieg im Zaum zu halten. Und der Titel des Buches ist, also nimmt sozusagen das Fazit vorweg. Es ist nicht nur so, dass wir Gott nicht mehr brauchen. Nein, der Schriftsteller behauptet, die Menschheit ist jetzt Gott. Wir sind so gut, wir sind so toll, wir haben alles im Griff. Vor 8 Jahren geschrieben. Also wir sind unsere eigene Zukunftshoffnung. Aber in der Zeit, sagen wir in den letzten 20, 25 Jahren, haben sich verschiedene Strömungen entwickelt. Und eben, wie gesagt, dieser Optimismus war vor einigen Jahren immer noch ganz stark vorhanden. Aber parallel hat sich auch sowas entwickelt wie so ein Zukunftspessimismus. Der ist auch, hat sich auch stärker entwickelt. Und da gibt es einen Schriftsteller namens Steven Pinker, der hat dann Folgendes bemerkt, hat es auch vor einigen Jahren im Buch geschrieben: Auf unserem langsamen, aber sicheren Weg zu immer mehr Fortschritt haben wir etwas verloren, was das Fundament von allem ist. Und er schreibt, wir haben Sinn verloren, Zusammenhalt und auch eine Zufriedenheit, die tiefer geht als die Befriedigung all unserer irdischen Bedürfnisse. Also er fasst es so zusammen, bei unserem Streben nach Fortschritt haben wir unser Fundament vergessen. Und ich denke, die Frage stellt sich für uns heute Morgen auch ein Stück weit. Welches Lebensfundament haben wir? Was gibt uns letzten Endes Halt? Haben wir noch Hoffnung für die Zukunft angesichts der vielen Krisen, die da sind? Das Handelsblatt hat eine Umfrage veröffentlicht Anfang dieses Jahres, so im Blick eben auf das Jahr 2023. Und da haben 64% der Befragten, also der befragten Deutschen, gesagt, sie blicken angstvoll auf das Jahr 2023. Und das waren damals mehr als doppelt so viele wie 10 Jahre zuvor. Also wir merken, viele Menschen haben Angst vor der Zukunft. Und vor rund 2 Monaten wurde eine Umfrage gemacht von einem anderen Institut, den Namen weiß ich jetzt gerade nicht. Da wurde festgestellt, 62% der Menschen haben Angst oder haben Sorgen vor einer Wirtschaftskrise. Also wir spüren, wir merken, es ist ganz viel Angst bei den Menschen vorhanden. Vielleicht auch bei mir selber, bei uns selber. Und dann kommt dieser Vers, dieser Text von heute, da heißt es, wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, steht hier im Text. Und wenn man dem Wort Hoffnung nachgeht im griechischen Elpida, dann meint es eine tiefe, absolut gewisse Zuversicht. Also eine tiefe Gewissheit, eine tiefe Zuversicht. Mit anderen Worten, Menschen, die Jesus kennen, die den Auferstandenen kennen, die haben ein Fundament, die haben eine sichere Hoffnung. Die können zuversichtlich sein. Und warum können sie zuversichtlich sein? Weil dieser Jesus lebt, weil er eben auferstanden ist, weil dieser Jesus, also in der Kraft des Vaters natürlich, den Tod besiegt hat. Und dieser Jesus ist größer als unsere aktuellen Sorgen, als unsere aktuellen Ängste und er ist viel, viel stärker als unsere Angst vor der Zukunft. Er ist größer als die ganzen Krisen, die uns umgeben aktuell. Es wäre jetzt auch interessant, den 1. Petrusbrief noch weiter zu betrachten, aber es ist interessant, wenn man den 1. Petrusbrief mal durchliest, eben die Christen, an die der Petrus seinen Brief schreibt, die hatten bereits Prüfungen verschiedenster Art durchgemacht und befanden sich gerade in einem Feuersturm der Leiden. So ist es Kapitel 4 beschrieben. Das ist interessant, also da war auch nicht heile Welt vor gut 2000 Jahren. Aber gerade in dieser Situation erinnert sich Petrus an die Hoffnung, die sie durch die Auferstehung haben. Und interessant ist eigentlich, wenn wir uns die Bibel anschauen, ich mache mal kurz einen Schlenker ins Alte Testament, dann merken wir, es ging vielen Christen eigentlich immer schon so. Es gab immer wieder Herausforderungen. Und ich will ein paar Verse lesen aus dem Psalm 27, im Psalm von David. Da kommt es auch zum Vorschein. Er schreibt: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn boshafte Menschen über mich herfallen, um mich mit Haut und Haaren zu verschlingen, meine Gegner und Feinde, dann sind sie es, die stürzen und fallen. Selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voll Zuversicht. Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Denn er wird mich am Tag des Unglücks in seinem Zelt bergen, mir dort in der Verborgenheit seinen Schutz gewähren und mich auf einen hohen Felsen in Sicherheit bringen. Also wir spüren auch bei dem David, wenn man sich mit dem Leben von David beschäftigt, da war auch nicht alles gut. Da kann man so feststellen, wer glaubt, wer Gott vertraut, wer mit Jesus unterwegs ist, der hat es auch nicht leichter. David erlebt auch und durchlebt eine ganz schwierige Zeit. Er war von Feinden umlagert. Es gab sogar in der Familie interne Widersacher, die gegen ihn gearbeitet haben, die ihm das Leben schwer gemacht haben. Er hätte auch sagen können, ja, es ist böse Zeit. Und dann lesen wir in Vers 3, das ist gerade, denke ich, schon betont, wo es heißt, und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voll Zuversicht. Also diese Spannung kennen auch andere Personen in der Bibel. Und jetzt wieder zurück zum Neuen Testament. Die Tatsache der Auferstehung bedeutet, dass wir wirklich eine Zukunftshoffnung haben. Und diese Zukunftshoffnung ist nicht abhängig vom wirtschaftlichen oder vom wissenschaftlichen Fortschritt oder auch von den ganzen Umständen in unserer Gesellschaft. Das Klima ist ja rauer geworden und es hat sich einiges verändert in den zurückliegenden Jahren. Und unsere Zuversicht ist auch nicht abhängig von unserem Wohlstand, von unserer Rente, von unserem Einkommen, von unserem Vermögen. Ist davon auch nicht, also hat keinen Einfluss auf unsere Zuversicht. Sondern eben, wir sind abhängig von Gott und wir setzen unser Vertrauen und unsere Hoffnung auf Gott, wie wir das hier ganz am Schluss auch lesen im Predigttext. Also wenn Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist, dann finde ich, verändert das alles. Dann verändert es die Art, wie wir Beziehungen leben, unseren Umgang auch mit Reichtum und mit Macht, zum Umgang mit Arbeit, der Stellenwert der Arbeit, wie wir mit Konflikten und auch Krisen umgehen. Krisen, sei es wie Covid-19, Krieg in unserer Nähe oder Hunger und Leid in der Welt. Wir bekommen einen anderen Blick auf diese Dinge. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, schreibt Paulus: Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Für das Wort sinnlos könnte man auch übersetzen, ohne Kraft. Also wenn dieser Jesus nicht auferstanden ist, ich glaube, dann brauchen wir uns gar nicht mehr treffen hier. Dann ist das Ganze sinnlos, dann ist das Ganze ohne Kraft. Aber weil dieser Jesus auferstanden ist und weil dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, weil die kraftvoll ist, weil die Menschenherzen verändert, also ich habe es in meinem Leben erfahren und wenn wir es austauschen würden, würden wahrscheinlich andere auch das genauso beschreiben. Das Evangelium hat eine lebensverändernde Kraft und ich denke über manche Dinge jetzt komplett anders als früher. Also das Ganze macht Sinn, aber eben auf dem Fundament der Auferstehung, dass es wirklich tatsächlich passiert ist. Und der Paulus meint hier jetzt eben nicht bloße moralische Appelle. Wir müssen jetzt irgendwas gegen die Ungerechtigkeit tun oder und so weiter. Also wenn das wirklich stimmt, dass dieser Jesus auferstanden ist von den Toten, dann haben wir nicht nur jeden Grund, uns für das Gute einzusetzen, sondern wir haben auch die innere Kraft und die Zuversicht, das auch zu tun. Also wenn wir Jesus als Herrn in unser Leben eingeladen haben, dann lebt er hier in uns, auch wenn wir ihn nicht sehen. Er lebt in unserem Herzen und will uns mehr und mehr prägen und uns ihm ähnlicher machen. Und da kann es auch manchmal, wie gesagt, schwierig sein. Da kann unser Herz manchmal auch so hin und her wanken. Das ist durchaus möglich. Und da gibt auch der 2. Korintherbrief so ein paar Beispiele dafür, wie es dem Paulus so ganz persönlich ging in schwierigen Zeiten. Wie er auch, sagen wir, persönliche Schwäche und persönliche Krisen erlebt hat. Prüfungen, die zum Teil seine Kräfte überstiegen haben. Da lesen wir im 1. Kapitel vom 2. Korintherbrief, da schreibt Paulus: Gott ist ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Also Paulus verlässt sich nicht auf seine eigenen Fähigkeiten und auf seine Leistungen, auf seine Werke, sondern er verlässt sich auf Gott. Er verlässt sich auf die Auferstehungskraft Jesu. Eine Kraft, die von Gott kommt und die eben in ihm wirksam wurde. Und das hat ihn wieder gestärkt und ermutigt, und er konnte andere Menschen ermutigen und stärken. Dann im 4. Kapitel schreibt er, ich finde es mit das Krasseste, da schreibt er: Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter, und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. In diesem Spannungsfeld hat er gelebt und war trotzdem zuversichtlich. Und es gibt zwei Gründe, warum Paulus trotz dieser Leiden, trotz dieser Schwierigkeiten nicht den Mut verloren hat. Das erste ist, diese Leiden, also diese Schwierigkeiten, haben ihn erneuert. Sie haben ihn Christus ähnlicher gemacht. Er fand seine Freude ganz allein in Gott. Und nicht jetzt an Menschen, an Umständen und so weiter und so weiter. Sein Herz war fest verankert in Dingen, die ihm niemand wegnehmen konnte. Er wuchs immer mehr hinein in die Frucht des Heiligen Geistes. Er wuchs immer mehr hinein in die Liebe, in die Freude, in den Frieden, die Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das sind diese Früchte des Heiligen Geistes. Der zweite Grund, warum Paulus nicht den Mut verloren hat, war: Diese Schwierigkeiten und Leiden waren eine Vorbereitung auf die Zukunft, auf diese herrliche Zukunft in der Ewigkeit, auf die ewige Herrlichkeit. Wir dürfen das nicht so verstehen, dass er sich damit den Himmel verdient hat. Nee, darum geht es nicht. Sondern es ging um einen Wachstumsprozess, um einen persönlichen Wachstumsprozess, dass er Christus ähnlicher wurde und sich gefreut hat auf die Ewigkeit. Und wie geschieht das? Auch im 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 18, finden wir eine Antwort. Wir richten unseren Blick nämlich nicht nur auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Also zur Erneuerung und Vorbereitung kommt es also, wenn wir unseren Blick auf das richten, was jetzt noch unsichtbar ist. Und da geht es eben darum, dass wir diese unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit Gottes in den Blick nehmen, dass wir uns darauf fokussieren. Und dieser Text lädt uns ein, den auferstandenen Jesus eben in den Blick zu nehmen, in all unserer Schwachheit, dass wir zu ihm kommen und dass wir damit rechnen und darauf vertrauen, dass er mit seiner Auferstehungskraft in uns wirksam ist. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn er in uns wohnt, dann ist diese Auferstehungskraft in Jesus da. Das wird uns mehrfach gesagt und verheißen. Jetzt, hier, heute ist diese Auferstehungskraft so stark, wie sie damals gewirkt hat. Bei der Auferstehung Jesu ist sie immer noch. Wird auch im Epheserbrief Kapitel 1 beschrieben, die Verse 19 und 20. Da heißt es: Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Und wie gehen wir jetzt damit um, oder wie können wir das damit umgehen, ergreifen und etwas spüren, dass davon etwas Wirklichkeit wird? Ich denke, es geht nur an der persönlichen Begegnung mit Jesus, indem wir beten, indem wir die Bibel lesen, indem wir uns zusammentreffen in Gottesdiensten, im Hauskreis, wo auch immer, vielleicht auch in einer Zweierschaft, wo wir uns regelmäßig treffen, uns austauschen, füreinander beten. Nur so können wir die gewaltige Hoffnung, zu der Gott uns berufen hat, tatsächlich erleben und erfahren. Und ich möchte zum Schluss noch von einer Person erzählen, die dem auferstandenen Jesus begegnet ist. Es gibt nach meiner Rechnung insgesamt 5 Menschen, die nachdem Jesus auferstanden ist, also außer eine größere Gruppe der Jünger nochmal, die ihm so begegnet sind und von denen auch berichtet wird, so muss man sagen. Es waren sicherlich mehr Menschen, die ihm begegnet sind. Und zwar will ich von der Maria Magdalena erzählen. Nachdem sie zum näheren Grab gelaufen war, weinte sie und Jesus steht auf einmal hinter ihr, aber sie hat ihn nicht erkannt. Sie dachte, es wäre der Gärtner. Sie guckt auch gar nicht groß hin und dann fragt sie Jesus, spricht sie an, warum weinst du, liebe Frau? Wen suchst du? Und dann ist ihre erste Reaktion, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, also sie denkt immer noch, es ist der Gärtner, dann sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Und dann spricht Jesus sie an und sagt, Maria. Und dann dreht sie sich um und begreift, wer es war und antwortet Rabuni, das heißt Meister. Und das Interessante dabei ist, als der auferstandene Jesus eben zu Maria kommt, da sieht sie ihn zwar, aber sie erkennt ihn nicht. Ich finde das spannend. Es überrascht uns auch vielleicht ein wenig, weil die Jünger, die mit Jesus zusammen waren in Emmaus, es überrascht nicht ganz, weil bei den Emmaus-Jüngern passiert ja das Gleiche. Die sind eine ganze Strecke mit Jesus gelaufen, unterhalten sich mit ihm und sie merken nicht, dass es Jesus selber ist. Es hat lange gedauert. Ich vermute, dass es am Auferstehungsleib Jesu war, dass er zwar eine gewisse Ähnlichkeit hatte mit seinem Leib früher, aber dass er doch verwandelt und verändert und vollkommen gemacht war, dass es damit was zu tun hatte. Aber ich glaube, ein zweiter Aspekt, den dürfen wir nicht geringschätzen, bei der Maria Magdalena, sie hatte so eine Vorstellung im Kopf. Und sie hat eben den Leichnam gesucht zu diesem Zeitpunkt. Und es war so ein Gedanke in ihrem Kopf, der hat sie nicht mehr losgelassen. Sie haben meinen Herrn weggenommen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Und so hat sie Jesus dann auch eben nicht erkannt, als er vor ihr stand, weil sie eine ganz andere Vorstellung hatte. Sie hat, der liegt jetzt irgendwo anders, den haben sie irgendwo anders hingebracht. Der auferstandene Jesus und die Erlösung, die er brachte, das hat nicht zu ihren Vorstellungen und Erwartungen gepasst in diesem Moment. Das war wie so, sie hat wie so eine andere Brille aufgehabt und hat das einfach nicht wahrgenommen. Sie hat den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Jesus stand vor ihr und sie erkannte ihn nicht. Und damit ein Stück weit steht die Maria Magdalena stellvertretend für die ganze Menschheit. In Apostelgeschichte 13 wird berichtet, da predigt Paulus, die Einwohner von Jerusalem und ihre führenden Männer erkannten nämlich nicht, wer dieser Jesus ist. Und so kam es, dass sie ihm den Prozess machten und gerade auf diese Weise haben sie die prophetischen Ankündigungen erfüllt. Wir dürfen jetzt diese Stelle in der Apostelgeschichte nicht so verstehen, als wären jetzt die Bewohner von Jerusalem geistlich außergewöhnlich blind gewesen und dass man Jesus in einer anderen Stadt als Gott und auch als Messias erkannt hätte. Nein, es geht um was Grundsätzlicheres, nämlich dass es ein Problem von vielen Menschen ist. Keiner fragt nach Gott. Viele Menschen interessiert es nicht, sie fragen nicht nach Gott. Und damit will er nicht sagen, dass kein Mensch nach dem Göttlichen oder nach dem Transzendenten oder nach irgendeiner Spiritualität suchen würde, sondern niemand sucht den wahren Gott. Keiner fragt nach ihm. Wir suchen Spiritualität, aber immer unter der Bedingung, dass wir einen Gott finden, der unseren Wünschen und Vorstellungen entspricht. Ein Gott, den wir irgendwie im Griff haben können, den wir kontrollieren können. Ein Gott, der unsere Selbsteinschätzung nicht in Frage stellt. Was immer Maria in dieser Situation für eine Vorstellung von Jesus hatte, die Gestalt, die da vor ihr stand, die hat nicht zu ihrer Vorstellung gepasst. Und die Botschaft der Bibel, die lautet, dass sich Gott ja nie an unsere Kategorien oder an unsere Konzepte hält, wie wir uns was vorstellen, sondern Gott ist immer derjenige, der anders ist. Er ist anders als unsere Vorstellungen, anders als unsere Erwartungen. Es gäbe keine Hoffnung für uns, wenn Gott darauf warten würde, dass wir den ersten Schritt auf ihn zutun. Das ist nicht so. Würde er uns nicht beim Namen rufen und uns zu sich einladen, dann würden wir nie zu ihm kommen. Und bei Maria von Magdala war das genau dasselbe. Auch da ist Jesus initiativ. Er beginnt mit Fragen. Warum weinst du? Wen suchst du denn? Und er kommt nicht wie ein Polizist daher, der sagt, also Moment, Sie haben sich nicht an die Straßenverkehrsordnung oder an irgendeinen anderen Paragraphen gehalten. Nein, Jesus kommt ganz anders daher. Er kommt als Seelsorger, er kommt als Freund. Er will uns mitnehmen und er will uns zur Einsicht führen. Und es kann sein, dass der Maria noch ein bisschen länger darüber nachgedacht hat, über dieses, wen suchst du? Und es ist gerade so, als ob Jesus sagen würde, Maria, ich sehe, du liebst mich. Aber du hast noch lange nicht begriffen, wer ich wirklich bin. Du hast mich noch gar nicht richtig erkannt. Und dann bricht Jesus zu ihr, zu ihrem Herzen durch. Eben, wie gesagt, man beachte die Reihenfolge in dem Ganzen. Es kommt nicht eben zuerst Marias Rabuni und danach sagt Jesus, ruft Jesus Maria. Nein, es ist umgekehrt. Jesus geht auf sie zu und spricht sie mit Namen an. Und dann antwortet sie. Und das ist auch so ein Bild, finde ich, für die gesamte Bibel. In der Bibel ist Erlösung nie unser Verdienst oder eine Belohnung für ein langes Ringen, für ein langes Kämpfen, während Gott daneben steht und wartet. Nein, es ist immer andersrum, dass der lebendige Gott in Jesus Christus auf uns zukommt. Dass er uns aufweckt aus dem Schlaf, wenn wir auf irgendwelchen falschen Pfaden unterwegs sind. Erlösung ist immer ein Geschenk der Gnade. Und Gott sei Dank ist es so. Und es bringt auch unser Text zum Ausdruck, den ich zum Schluss nochmal vorlese. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Amen.